Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
Einen schönen guten Morgen aus Down Under. Grüße nach Deutschland. Ich hoffe, man hört mich diese Woche besser als in der letzten Woche. Hallo Fabi. Hallo Sören. Guten Mittag nach Deutschland.
Guten Morgen nach Australien.
Ja, guten Morgen zum Tobi. Mahlzeit zum Sören. Ich denke, der hat heute Abend noch was zu tun. Nämlich in der Hoffnung, dass er besser vorbereitet ist als auf die letzten Folgen.
Wer war denn jetzt hier vorbereitet?
Ja, wenn es um den VfL Bochum geht, weiß ich, wenn der VfL schlecht spielt, dann ist die Zusammenfassung immer kurz und prägnant. Nach dem 3-0-Sieg jetzt am Wochenende gehe ich davon aus, dass Sören wie ein Wasserfall vom VfL Bochum redet, nachdem er sogar den ein oder anderen Spieler in die Nationalelf
absolut,
wir haben noch diskutieren wollte.
Wir haben eine Nummer 9 für Deutschland. Kann ich schon mal verraten.
Ja, und gleichzeitig weiß ich, dass, wenn es ums Topspiel geht, mit Sicherheit vieles, aber wenig Positives in Richtung München kommen wird. Von daher freue ich mich schon seit Samstagabend 20.25 Uhr auf den heutigen Montag. Ich kann es kaum erwarten.
Also können wir uns letztendlich auf einen offenen Schlagabtausch heute zwischen euch beiden freuen. Und ja, wir können ja mal versuchen, möglichst alles einigermaßen vernünftig einzuordnen. Gab ja in der Woche auch einiges zu bereden bezüglich der Champions League. Da standen jetzt in den kommenden 6 Wochen, englische Wochen, uns bevor. Fabi Sören, mit der internationalen Bilanz die Woche können wir ja aus deutscher Sicht eigentlich jetzt nicht unbedingt meckern, ne? Also ich denke, in der Champions League 3 Siege, eine unentschieden Niederlage, insgesamt international 5 Siege, ein Unentschieden, 2 Niederlagen. Gab schon schlechtere Auftritte der deutschen Mannschaften. Wir können das ja gleich immer so ein bisschen bei den Spielen mit einarbeiten. Mal kurz ein Auge drauf werfen. Aber dieses Wochenende wurde überschattet hauptsächlich vom Topspiel, vom deutschen Klassiko und am Sonntag vom Derby zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln. Wie wollen wir heute durch die Folge gehen? Hauptaugenmerk auf die vermeintlichen Topspiele?
Nee, lass uns mal auf die anderen Spiele ein bisschen mehr fokussieren.
Nein, aber ich glaube, wir haben uns alle, glaube ich, schon seit 1-2 Wochen aufs Topspiel gefreut. Wollen wir damit anfangen, Fabi? Und
gerne.
Ja, als ich es gelesen habe, ich muss zugeben, ich habe es, glaube ich, das erste Mal seit gefühlt 20 Jahren oder noch mehr ein Topspiel nicht komplett oder gar nicht live sehen können. Was ich so am nächsten Tag in den Nachrichten gelesen habe und auch in der Spielzusammenfassung und auch im WhatsApp-Verlauf bei uns hier, war es am Ende ein Punktgewinn für den BVB, der gefeiert wurde wie ein Sieg. Bayern hätten in der ersten Halbzeit alles klar machen müssen, führten bereits 2-0, verpassten das 3-0 und wie in den letzten Wochen schon bereits, rächte sich das dann für den FC Bayern.
Ja, für mich war es eigentlich, so wie Tobi angesprochen hat, vom Niveau her eigentlich nicht so gut für ein Topspiel. Da hat man von beiden Mannschaften schon mal Besseres gesehen. Ich fand auf beiden Seiten viel zu viele Fehler im Spiel nach vorne, im Spielaufbau, vor allem auch Präzision im letzten Drittel habe ich bei beiden Mannschaften vermisst. Deswegen gehen die Bayern eigentlich ohne hundertprozentige Torchance bis dato 1-0 in Führung. Zweite Halbzeit fand ich dann schon, dass zumindest bis zur 70. Minute die Bayern leichte Oberhand hatten. Spätestens nach dem 2-0 hat man auch das Gefühl, dass die Bayern das Spiel irgendwie nach Hause schaukeln werden. Und am Ende des Tages kam dann durch den Anschlusstreffer von Lukaku nochmal richtig Schwung. Dann wurde das Stadion auch mitgenommen und nach der gelb-roten Karte, ich glaube, das können wir dann bei dem 2-2 auch nochmal genauer analysieren, war das dann eigentlich auch ein Stück weit verdient auf jeden Fall für die Dortmunder aufgrund der letzten 20 Minuten, dass sie zum Ausgleich kommen. Es gab dann die Schlüsselszene in der 40. Minute mit Bellingham. Und auf das 2-2 würde ich mit euch auch gerne nochmal dann ein Stück weit näher drauf eingehen.
Ja, dann lass doch am besten direkt mal mit der ersten Szene anfangen. 40. Minute. ja, Bellingham versucht, nimmt er den Ball an und sieht im Rücken nicht Davis, der dann von hinten mit dem Kopf dann versucht, den Ball wegzuspielen. Also wir wissen ja alle, wie es dann meistens so ist, wenn man es im Rücken nicht sieht, ist dann immer unglücklich. In dem Fall war die Regelauslegung, glaube ich, auch klar. Es wurde ja hinterher auch mehrfach deutlich erläutert, dass am Anfang der Saison darauf hingewiesen wurde, Tritte ins Gesicht sind mit Gelb zu bestrafen. Und ob jetzt Fingergespitzengefühl hin oder her, hätte man eine gelbe Karte geben müssen. Und das wäre dann auch der Platzverweis dann für Jude Bellingham gewesen. Glaube ich, braucht man da nicht weiter drauf eingehen. Oder wie seht ihr das?
Ja, absolut. Also das ist eine klare gelbe Karte. Ich hätte es verstanden, wenn jetzt, wenn der die Situation dann in der zweiten Halbzeit, wo Coman dann die gelb-rote bekommt, auch nicht gegeben hätte. Da war natürlich dann jetzt so zweierlei Maß und da haben sich die Bayern dann auch zu Recht drüber aufgeregt.
Also ich glaube, man muss halt grundsätzlich auch immer ein bisschen vorsichtig sein. Ich glaube, es gab Spiele vor allem in den letzten 2-3 Jahren, wo die Bayern in dem Fall besser davon gekommen sind, wenn es um kritische Situationen ging. Vielleicht muss man fairerweise auch dazu sagen, zum einen die gelb-rote Karte für Coman absolut gerechtfertigt. Ich glaube, da gibt es auch keine zwei Meinungen. Gleichzeitig hätte man auch durchaus Leroy Sané, glaube ich, mit einer ja, eher roten Karte auch bestrafen können zum Ende des Spiels. Und bei Jude Bellingham ist es einfach so, dass da die Konsequenz sein muss, dass es zumindest eine gelbe Karte gibt. Ich glaube, die Regelauslegung besagt sogar rot, was meines Erachtens in so einem Fall einfach zu viel des Guten wäre. Aber eine gelbe Karte muss es sein. Und ich glaube, dann ist der Spielverlauf auch sehr wahrscheinlich in der zweiten Halbzeit anders. Am Ende des Tages hilft es einfach nichts, wenn die Bayern selber schuld sind, dass sie den Sack beim 2-0 nicht zumachen. Vielleicht zum 2-2. Ich glaube, da hat sich dann auch in so einer Situation bemerkbar gemacht, dass Coman auf der Seite fehlt, weil es einfach ein Mann weniger war. Auch wenn man es sicherlich hätte anders vom Stellungsspiel oder von der Aggressivität her lösen können. Aber es war deutlich, dass genau der Mann in dem Moment gefehlt hat auf der Seite, oder?
Ja, denke ich auch. Die Zuteilung hatte ich dir ja dann auch im WhatsApp schon geschrieben. Masraoui war es dann, glaube ich, der da gegen Modest dann zum Kopfball hochgehen muss. Upamecano ist in der Mitte und Pavard ist, glaube ich, in der Mitte. Einer sprang unter dem Ball durch. Sehen sie natürlich dankbar unglücklich aus. Die Kritik war auch an Josef Stanisic, glaube ich, gerichtet gewesen, der draußen Schlotterbeck nicht energisch genug angreift. Tue ich mich schwer mit. Es sind immer so 50-50 Entscheidungen. Wenn er da mit Tempo drauf geht, kann natürlich auch gut sein, dass Schlotterbeck da auf einen Elfmeter spekuliert und vielleicht den Kontakt sucht. Von daher, ich weiß nicht, ob Manuel Neuer da vielleicht auch ein bisschen anders im Stellungsspiel hätte sich positionieren können. Ist halt so eine Sache, ne? Und dann ist es natürlich, wolltest du heute eigentlich vorher ansprechen, Modest jetzt in 10 Spielen nur einmal getroffen. Ja, und dann würde er eingewechselt und ja, legt das 1-2 für Moukoko schön auf. Lässt dann natürlich Upamecano auch schön mit dem Wackler stehen. Ja, und das 2-2 macht er selber. Ja, und unterm Strich kann Julian Nagelsmann gegen Edin Terzic nicht gewinnen. Jetzt das 5. Duell. Immer noch kein Sieg für Julian Nagelsmann. 2 Unentschieden, 3 Niederlagen. Nicht so ein Lieblingsgegner für Julian Nagelsmann. Aber Fabi, lass noch mal kurz auf die 3 Wechsel in der Halbzeit eingehen, der Bayern. Deiner Meinung nach schon der richtige Zeitpunkt, dreimal zu wechseln zur zweiten Halbzeit?
Also wenn man den Verlauf betrachtet, ersten ja, 20 Minuten, 25 vielleicht der zweiten Halbzeit, dann glaube ich schon, dass die Einwechslungen in dem Sinne geholfen haben, um da ein bisschen mehr Stabilität reinzubringen. Das glaube ich schon. Zu den Wechseln allgemein, ich glaube am Ende des Spiels, ich hätte mir vielleicht gewünscht, anstatt Choupo-Moting vielleicht eher Grafenberg zu bringen zur Stabilisation. Aber am Ende des Tages wird sich Julian Nagelsmann dabei schon was gedacht haben.
Ja, und unterm Strich, Sören, so viel Profiteure gab es an dem Wochenende jetzt auch nicht. Ich meine, mit dem Punkt können die Bayern vielleicht dann unterm Strich, früher gab es Zeiten, da konnte man mit einem unentschiedenen Dortmund ganz gut leben. Ja, vom Spielverlauf her ist es natürlich mehr als ärgerlich, aber Julian Nagelsmann muss, glaube ich, gerade in den kommenden Wochen jetzt schon den einen oder anderen Sieg jetzt am Stück einfahren.
Ja, wobei da die Diskussion dann auch nach dem Wochenende, das ist auch wieder zu viel. Jetzt steht er plötzlich wieder in der Kritik, aber nach dem Leverkusen-Spiel war er wieder der beste Trainer, den es für Bayern gibt. Also da muss man jetzt auch wirklich mal so den weiteren Verlauf abwarten. Ich glaube, wie Bayern jetzt in der Champions League abschneiden wird, wird auch mitentscheidend sein bei der Bewertung, ob man da irgendwie reagiert oder nicht. Aber im Moment sehe ich da ja keine Baustelle bei den Bayern.
Nein, also ich finde ja.
Fabi jetzt, ich glaube, die kommen.
Ich finde ja nur, dass eigentlich das die ganze Situation oder es wird ja im Moment ziemlich viel draus gemacht, auch auf der einen Seite bei den Bayern, auf der anderen Seite auf den Dortmundern oder auf der Dortmunder Seite. Im Grunde genommen ist es ja für mich eigentlich sind beide Mannschaften irgendwo im Moment in einen Topf zu schmeißen, weil beide mit 16 Punkten dastehen. Also für die Bayern viel zu wenig, für die Dortmunder aber auch zu wenig. Und ich glaube, wenn du Meister werden willst oder wenn du an den Bayern vorbeiziehen willst, dann musst du so die Krise ausnutzen. Das hatten wir letzte Woche schon und genauso ist es dann eben auch, es ist ein 2-2, klar, am Ende übermannen einen auch die Emotionen, wenn man so spät zum Ausgleich kommt, aber das war eigentlich auch ein Spiel, was man zu Hause als BVB hätte ja gewinnen können müssen, um dann eben auch irgendwann mal den nächsten Schritt zu gehen. Und am Ende des Tages stehen für mich beide Mannschaften pari in der Tabelle. Und auch hier wieder im Gleichschritt für beide Mannschaften eigentlich viel zu wenig mit dem Anspruch, den sie haben.
Ja, genau. Ah, und jetzt schauen wir mal, wie es am nächsten Wochenende dann weitergeht für beide Mannschaften. Da haben wir ja nächstes Wochenende zwei schöne Topspiele von den ersten Vieren. Die Bayern empfangen ja dann den SC Freiburg und Borussia Dortmund spielt auswärts bei Union Berlin. Also von daher können wir uns da, glaube ich, auf zwei richtig spannende Spiele freuen. Europapokal unter der Woche steht natürlich auch wieder auf dem Programm. Ich denke, da brauchen wir uns zumindest beim FC Bayern soweit keine Sorgen machen. Das Spiel gegen Pilsen sollte ja soweit nach dem deutlichen 5-0 jetzt im Hinspiel eigentlich soweit auch klar gehen. Und der BVB dann zu Hause gegen Sevilla. Also ist der Trainer entlassen worden. Ich denke mal, es sollte für den BVB aber soweit da auch reichen. Ja, wollen wir dann mit der Mannschaft weitermachen, die am Freitagabend für 24 Stunden auch auf einem Champions-League-Platz stand. Ja, der SV Werder Bremen macht da weiter, wo sie in den letzten Wochen aufgehört haben. Immer schön weiter in der Nachspielzeit bzw. in der Schlussviertelstunde wird getroffen. Ja, und die Bremer, ja, spielen weiter einen schönen Fußball. Diesmal hatten sie ein bisschen Spielglück auf ihrer Seite. Und alles hart erarbeitet. Und dann gewinnt man auch mal ein Spiel bei der TSG Hoffenheim. Erste Heimniederlage für die TSG Hoffenheim in dieser Saison. Ja, und wer war es am Ende wieder, Sören? Niklas Füllkrug, jetzt 10 Scorerpunkte, 8. Saisontor. Da drängt sich jemand auf für den 26er Kader im Nationalteam.
Ja, im Prinzip braucht man nicht nur Füllkrug, sondern auch Duxch, würde ich sagen, weil das ja das kongeniale Duo, also das ist für Katar auf jeden Fall, müsste für Katar eigentlich gesetzt sein. Nein, also zum Spiel glaube ich, also ich hatte schon den Eindruck, dass die TSG mittlerweile eine richtig starke Bundesligamannschaft ist, weil ich fand, dass sie gegen Bremen auch die klar bessere Mannschaft waren. Auch die erste Viertelstunde des Spiels war Hoffenheim klar besser und dann kommt Bremen einmal in Führung und du hast richtig gesagt, im Moment spricht einfach vieles für Werder, dieses Spielglück. Dann gehst du in Führung, die TSG kämpft dich zurück, ist dann auch nach dem 1-1 in der zweiten Halbzeit dann klar besser. Ja, und dann sticht Füllkrug und Bremen nimmt 3 Punkte mit, obwohl die TSG ja meiner Meinung nach über 90 Minuten eigentlich die klar bessere Mannschaft war.
Ja, die Bremer waren ja selbst hinterher trotz des Sieges mit ihrer Leistung auch soweit überhaupt nicht zufrieden, konnten sich, glaube ich, bei dem Spiel auch das ein oder andere Mal, du hast es gerade auch schon angesprochen, chancentechnisch bei der TSG deutlich bei Pavlenka bedanken, der den einen oder anderen Ball da wirklich stark rausgeholt hatte. Ja, und dann natürlich mega unglücklich, 87. Minute der Elfmeter. Klar sieht es bei dem Foul, glaube ich, bei den Fernsehbildern und auch im Live-Bild ziemlich nach einer Schwalbe aus oder ja, aber wir wissen ja, wenn man leicht berührt wird, kann so ein leichter Kontakt dann schon reichen und eigentlich ein klarer Elfmeter gewesen. Also von daher denke ich, braucht sich da keiner beschweren. Ja, und das war jetzt insgesamt, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, schon der 9. Treffer der Bremer ab der 82. Minute. Also ich glaube, das ist auch eine Qualität in dieser Saison bisher. Von 20 Saisontoren, 9 in den letzten 7, 8 Minuten und Nachspielzeit. Also die Moral bei den Bremern, Chapeau. Kann man nur den Hut von ziehen. Und von daher, Fabi, sonst
noch von deiner Seite? Zusammengefasst.
Bremen oder vielleicht
auch TSG? Vielleicht sind den Bremern, die im Moment einfach verdammt viel Spaß machen. Ich glaube, im Moment wird das Glück des Tüchtigen auf der Seite, in Form von Spielglück auch. Die Elfmetersituationen, in die muss man aber erstmal kommen. Das heißt, von daher, ich glaube, die Bremer spielen bis dato eine absolute Saison der Traumvorstellung, glaube ich, in Form von Punkten und Ergebnissen, die sie einsammeln. Zugleich eben auch den einen oder anderen in absoluter Topform. Besser kann es nicht laufen. Und zur TSG vielleicht ganz kurz. Das ist vielleicht genauso ein Spiel, was der Unterschied zwischen den Top-Mannschaften ist oder zu den Top-Mannschaften ist. Du spielst zu Hause an einem Freitagabend, kannst den Bock umstoßen, bist auf einem Champions League-Platz, beziehungsweise auf Kurs Champions League. Und ja, belohnst dich eben nicht für ein gutes Spiel. Und am Ende des Tages ärgert man sich sehr wahrscheinlich wahnsinnig in Hoffenheim, dass man da keine Punkte mitnimmt aus dem Spiel.
Ja, zumindest den Punkt hätte man, glaube ich, am Ende dann auch dann mitgenommen. Kurze Frage an euch. Wisst ihr, wo Mitchell Weiser ligaweit, sei es Spanien, Italien, England, führend ist? Das war eine ganz lustige Statistik, die ich heute noch aufgegriffen hatte. Liegt damit... hat er auch gelesen.
War geraten. Okay,
gut. Alles klar, gut.
Nee? Tatsächlich.
War geraten? Okay. 9 Beinschüsse bisher verteilt. Neymar hat 8. Mitchell Weiser ligaweit führend. Ja, und dann gab es nach der Leverkusener Pleite unter der Woche in der Champions League beim 2:0 in Porto, die ja mehr oder weniger, da war dann die Trainerentlassung, die dann vollzogen werden musste von Simon Rolfes und Co. bei Bayern 0 für Leverkusen. Und ja, der Carsten hat es mir auch geschrieben, war wieder seine Charaktersache, war mehr oder weniger klar, dass das Spiel am Wochenende gegen Schalke dann ja so ein Befreiungsschlag für die Leverkusener sein wird, die ja von der ersten bis zur letzten Minute eigentlich das klar dominante Team waren. Auch in der Höhe hätten sie noch, also das 4-0 hätte noch deutlich höher ausfallen können. Guter Einstand für Xavi Alonso.
Ja, absolut, aber gegen einen, ich glaube, dankbaren Gegner. Schalke hatte nichts entgegenzusetzen, gerade gegen die Schnelligkeit von Diaby oder Frimpong auf der rechten Seite. Das ist aktuell von Schalke nicht Bundesliga-tauglich. Gerade im Defensivbereich fehlt die Qualität. Und da bin ich jetzt wirklich mal gespannt. Also die Stimmung kippt langsam. Und wir wissen, glaube ich, alle, wenn es auf Schalke kippt, dass da ganz, ganz schnell die Tendenz abwärts geht. Und da muss Schalke jetzt gerade auch nächste Woche gegen Hoffenheim Freitagabend, da musst du gewinnen, um die Krise abzuwenden.
Ja, ist wohl das alles entscheidende Spiel für Frank Kramer. Der eventuelle Nachfolger steht ja auch schon, ja, eigentlich schon seit mehreren Monaten mehr oder weniger in den Startlöchern, so mit Thomas Reis. Du hast gerade angesprochen, die Leverkusener deutlich schneller, immer wieder über die Außen gespielt. Schalke eigentlich bis kurz vor der Halbzeit mit dem 0:0 wirklich gut bedient gewesen. Fangen sich dann kurz vor der Pause durch zwei richtig schön rausgespielte Leverkusener Tore von Diaby mit einem schönen Distanzschuss und Frimpong auch nach einem schönen Spielzug über Diaby und Hatsnodoy. Ja, das 2:0. Ja, und das 3:0 kurz nach der Pause, auch wieder Frimpong, zweiter Doppelpack in dieser Saison. Ja, da war der Deckel drauf. Und wenn Leverkusen einmal ins Rollen kommt und dann auch einmal endlich die Tore machen, dann ist das eine Mannschaft, die ja eigentlich jeden Gegner wirklich herspielen kann. Aber Schalke, du hast es auch gerade gesagt, war, glaube ich, der beste Gegner, den man kriegen konnte als Aufbaugegner. Und bei Leverkusen, Fabi, denke ich, müssen wir mal die nächsten Wochen erstmal abwarten, was da so auf uns zukommt. Da kommt ja jetzt das Rückspiel gegen Porto unter der Woche und dann geht es nach Frankfurt. Und ich glaube, danach können wir dann erstmal sehen, wo da der Weg der Leverkusen in den nächsten Wochen hingeht.
Grundsätzlich kann man das ja nur hoffen, dass es genauso weitergeht. Ich sage es ja immer wieder, dass Leverkusen einfach eine Mannschaft ist, die ja unter die Top 4 gehört. Leider jetzt im Laufe der Saison mit wenigen Ausnahmen das dann auch bestätigt, aber das ist auch natürlich eins der Gesetze des Fußballs, die ich nie verstehen werde. Es kommt ein neuer Trainer und auf einmal funktioniert vieles, was vorher nicht funktioniert hat. Von daher, natürlich auch Schalke als vielleicht in dem Moment dankbarer Gegner, aber trotzdem hoffe ich, der Auftakt einer Serie für die Leverkusener inklusive Champions League, und ich freue mich auf die nächsten Wochen.
Ja, ich denke, die Mannschaft wird da von Xavi Alonso, ist ein Spieler, der ja eigentlich, der alles gewonnen hat. Also zudem kann da auch jeder Spieler, glaube ich, auch aufschauen und tritt da der Mannschaft wahrscheinlich auch mit ordentlich Respekt gegenüber. Von daher, man hat bei einigen Spielen auch das Gefühl gehabt, dass die wirklich befreit sind. Ne? Wenn man so ein Diaby gesehen hat, war ja kein Vergleich zu den letzten Wochen. Ob da vielleicht wirklich, der Trainer da wirklich ausschlaggebend war, aber es ist ja häufig so, ne? Der Trainer wird gewechselt und auf einmal kommt da der große Befreiungsschlag. Lassen wir uns mal überraschen. Aber Xavi Alonso will ja Spielfreude wieder in die Mannschaft bringen und das sah am Wochenende auf jeden Fall wirklich sehr gut aus. Ja, eine Mannschaft, die nachdem sie unter der Woche in der Champions League noch erfolgreich war, bei Celtic Glasgow gewonnen, zu Hause gegen Celtic gewonnen, RB Leipzig, jetzt am Wochenende 1-1 gegen Mainz 05. Das war mal wieder ein Rückfall in alte Leipziger Zeiten, in das die letzten Wochen oft genug gesehen haben bei den Leipzigern. Ein guter Auftritt war das in Mainz definitiv nicht von RB.
Ja, nur eine Halbzeit. Ich glaube, in der ersten Halbzeit war Mainz definitiv die bessere Mannschaft, sind ja dann auch verdient in Führung gegangen. Und in der zweiten Halbzeit, ja, hat Leipzig so ein nochmal so ein bisschen was rausgeholt. Ich glaube, dass sie es noch nicht so wirklich drin haben mit Champions League, und dann musst du dann eben auch in der Bundesliga da sein. Das ist noch nicht gut. Und dementsprechend auch ein glücklicher Punktgewinn für RB Leipzig. 10 Minuten vor Schluss ja erst das 1-1 gemacht. Und so wirklich, selbst nach dem 1-1, dass sich das nochmal drehen könnte, da hatte man ja auch nicht das Gefühl. Also von daher ein glücklicher Punkt für Leipzig.
Ja, erste Halbzeit hatte gerade Onisivo ja auch die eine oder andere gute Chance. Das Tor mit dem Halbzeitpfiff durch Ingwertsen, schöne Vorarbeit von Anton Stach, der den Ball da schön in den 16er reinhebt in den Lauf. Zweite Halbzeit, Leipzig, volle Kapelle, offensiv, alles reingeschmissen. Zwei, dreimal dann Silva und Pausen vor Zentner gescheitert, frei. Aber alles in allem, spielerisch war das jetzt nicht so wirklich gut von den Leipzigern, also da ist auf jeden Fall auch noch Luft nach oben, aber Mainz wieder gefestigt in der Defensive, dreckig gespielt und auch nach vorne immer wieder Akzente gesetzt. Johnny Burkhardt fehlte ja, mal wieder verletzt leider, aber mit dem Punkt denke ich, das Unentschieden geht soweit eigentlich dann doch in Ordnung für beide. Fabi, wie siehst du momentan die Leipziger?
Nein, Spaß beiseite. Also ich glaube einfach, dass in der Mannschaft so viel Potenzial schlummert, jetzt auch in Mainz. Man hat ja relativ viele Spielanteile auch gehabt. Ich würde jetzt mal zwei Drittel für die Leipziger, aber es fehlen Ideen, es fehlt auch ein Stück weit die letzte Konsequenz. Und am Ende des Tages verlässt man sich vielleicht manchmal zu sehr auf die individuelle Qualität, die im Kader steckt. Und am Ende des Tages muss man wirklich den Mainzer ein großes Kompliment machen für ein tolles Heimspiel gegen eine gute Mannschaft. Wo es vielleicht unter Umständen an einem bestimmten Tag sogar zu mehr gereicht hätte als nur zu dem Punkt. Und das muss man definitiv so festhalten.
Ja, denke ich auch. Ja, die Mainzer müssen jetzt am kommenden Wochenende nach Bremen und für RB geht es gegen Celtic und dann zu Hause am Samstagabend ist das Topspiel dann gegen Hertha BSC Berlin. Ja, so, dann wollen wir mal zum VfL Bochum kommen.
Ja, sehr gerne. Ich glaube, über den VfL kann man immer ausführlich und intensiv sprechen. Es war ein erfolgreiches Wochenende gegen die Eintracht aus Frankfurt mit 3-0 gewonnen. Thomas Letsch hat ein bisschen was umgestellt vom System her, nachdem das mit der Dreierkette in Leipzig ja nicht wirklich funktioniert hat. Ist man zurückgegangen auf das bewährte 4-3-3. Ich muss sagen, das sah auch wesentlich besser aus, gerade im Mittelfeld kompakter gestanden. Und in der ersten Halbzeit muss man dennoch sagen, hatte Frankfurt die besseren Torchancen. Und in der zweiten Halbzeit, ja, hat man so ein bisschen auch das Glück erzwungen. Philipp Hofmann, das erste Kopfballtor der Bochumer überhaupt in dieser Saison erzielt. Und von da an, ja, hat es sich das Momentum auch ein bisschen gedreht. Dann war der VfL dann plötzlich da. Frankfurt hatte keine Antwort mehr nach dem 1-0. Und gerade auch die Wechsel, die mir sehr gut gefallen haben mit Antwi Ajay und Osei Tutu, mehr Geschwindigkeit beim VfL im Spiel. Und hast du Philipp Förster, der in den letzten Wochen unglaublich viel Kritik abbekommen hat, gerade von den VfL-Fans bei Twitter. Und er hat ein super Spiel gemacht, hat Kevin Stöger sehr gut ersetzt, hat er dann im Freistoßtor erzielt. Und einen sehenswerten Schuss von knapp 16 Metern. War ein bisschen der Matchwinner, hat ja auch die Ecke vorbereitet zum 1-0. Also ja, rundum gelungener Samstag für den VfL. Aber nächste Woche ist natürlich dann das nächste 6-Punkte-Spiel beim VfB Stuttgart.
Ja, das auf jeden Fall. Da können wir gleich auch noch drauf kommen. Da kam gerade eine Breaking News rein, was den VfB betrifft. Ja, Sören, ich wollte dir vor dem Spiel eigentlich noch die Statistik um die Ohren hauen, dass nach einem Punkt nach 8 Spielen, beziehungsweise ja jetzt sind es 4 Punkte nach 9, ja, der VfL mit 4 anderen Teams, die genauso schlecht zu dem Zeitpunkt dastanden, auf jeden Fall absteigen wird. Aber wenn man sich mal so die Tabelle jetzt nach dem 9. Spieltag anguckt, ist ja alles, was die unteren Plätze betrifft, wirklich eng beisammen. Und die 3 Punkte waren jetzt am Wochenende natürlich extrem wichtig. Ne?
Ja, absolut. Und wenn du jetzt wirklich nächste Woche gegen Stuttgart gewinnst, dann bist du wieder voll dabei. Und so schnell kann es gehen.
Ja, richtig. Befreiungsschlag auf jeden Fall geglückt. 0-0 gespielt, kommt auch noch mit dazu.
Ja.
Von daher jetzt auch die ersten beiden Tore nach Standards in dieser Saison endlich erzielt. Ja, und die Frankfurter haben das Spagat, Fabi, nach einem wirklich starken Auftritt unter der Woche beim 0-0 gegen Tottenham, wo sie mit etwas Glück vielleicht sogar als Sieger auf den Platz gehen können, nicht so wirklich hinbekommen.
Ist zu wenig, aber irgendwo auch ein bisschen vielleicht ein Spiegelbild auch, was man die letzte Saison gesehen hat. Unter der Woche pfui, am Wochenende pfui. Ich glaube, klar, ich habe mich natürlich auch gefreut über den Sieg der Bochumer. Klar, ist auch kein Geheimnis. Aber trotz alledem ist eine Mannschaft wie Frankfurt, da muss man einfach mehr erwarten gegen so einen Gegner in dem Moment, in der Situation. Und das ist halt irgendwo ein schmaler Grat, den die Frankfurter gehen, weil du dich Jahr für Jahr eben auch fürs internationale Geschäft qualifizieren muss. Aber ich glaube, dass es wiederum dieses Jahr sehr eng werden kann, wenn sie es nicht schaffen, genau diesen Spagat hinzubekommen. Und das war sehr enttäuschend, was am Samstag von den Frankfurtern zu sehen war.
Ja, mal schauen, wie es da dann unter der Woche im Rückspiel unter anderem dann gegen Tottenham weitergeht. Ja, Fabi, du als Bayer müsstest ja nicht nur beim FC Bayern, sondern auch jetzt gerade beim FCA momentan auch hellauf begeistert sein. Der FCA jetzt 4 Spiele am Stück ungeschlagen. 1-1 am Wochenende gegen den VfL Wolfsburg. Ziemlich hitziges Duell mit 2 starken Torhütern auf jeden Fall. Und am Ende, glaube ich, einem gerechten Unentschieden. Alles in allem ein Spiel, wo man, glaube ich, sagen kann, der FC Augsburg mal wieder ein gutes Spiel gezeigt, trotz der Ausfälle in der Offensive. Berisha war ja gesperrt und André Hahn ganz bitter jetzt mit Knorpelschaden. Begann wirklich fulminant, gute Chancen. Fing sich dann das 0-1, Yannick Gerhard war es da, der schön bedient wurde von Riedel Baku. Wobei man da sagen muss, dass er auch mehr als genug Zeit hatte, da den Pass da in den 5-Meter-Raum zu spielen. Und in der zweiten Halbzeit dann ein wirklich offener Schlagabtausch, ging hin und her zwischen beiden Mannschaften. Gummi war es dann, der dann aus dem Gewühl das 1-1 machte. Und am Ende hatten beide Mannschaften dann noch wirklich die eine oder andere Chance auf den Siegtreffer. Aber unterm Strich, denke ich, geht der Punkt für beide Mannschaften soweit in Ordnung, können beide ganz gut mitleben. Der VfL Wolfsburg jetzt auch 7 Punkte von möglichen 12 geholt aus den letzten 4 Spielen, kann man, glaube ich, für die Mannschaft von Niko Kovac auch einen Haken hintermachen, dass das in Ordnung geht mit einem Punkt in Augsburg. Also Kubek stand am Wochenende im Tor für Ginkiewicz. Ne? Also hat er die letztes Jahr, glaube ich, vorletztes Jahr, wo er geholt wurde, auch mehr als nur Kritik abgekriegt. Den wollte man da ja auch vom Hof jagen. Aber was er da am Wochenende zwischen den Pfosten gezeigt hat, war auch schon aller Ehren wert.
Ja, also ich kann da...
Nee, was wolltest du sagen?
Ich wollte eigentlich nur hinzufügen, dass es für mich eigentlich ein Spiel war. Außergewöhnlich, bei beiden Mannschaften eigentlich... bisher nicht für die allerhöchste Unterhaltung sorgten bei ihren Spielen bisher. Trotzdem war es ein Spiel, was durchaus gut anzuschauen war. Es war ziemlich hitzig, wobei man auch sagen muss, dass es mir besonders aufgefallen ist, dass vor allem die Wolfsburger eine gesunde Aggressivität an den Tag gelegt haben. Das heißt Körpersprache, die Art, wie man die Zweikämpfe führt. Die Augsburger haben es dann im Laufe des Spiels irgendwann angenommen. Daraus resultierte dann schon so ein bisschen hitziges Gemüt bei dem einen oder anderen. Und am Ende des Tages war es ein Spiel, was fast minütlich ist jetzt übertrieben, aber von Phase zu Phase des Spiels immer wieder auf die eine Seite gekippt ist, dann wiederum zurück. Und am Ende, glaube ich, würde ich es zusammenfassen mit einem sehr, sehr gerechten Unentschieden. Vor allem die Augsburger können, glaube ich, nach den bisherigen Spielen ziemlich gut mit dem Punkt leben und auch die Wolfsburger sind mit dem Punkt gut bedient.
Ja, Clubrekord für den FCA. Jetzt 13 Punkte nach 9 Spielen gab es vorher noch gar nicht. Und bezüglich des hitzigen Spiels war es innerhalb von 3 Minuten, wurde da kurz vor der Halbzeit 7-mal gelb gezeigt. Hat man, glaube ich, auch nicht so häufig. Da gab es da die Hudelbildung und da wurde man mit den gelben Karten so um sich gepfeffert. Ja, Sören, du noch was zum FCA oder zum VfL Wolfsburg?
Bist du auch mit der
Niko Kovac da? Alles gesagt?
Alles gesagt.
Ja, 61% Zweikampfquote beim VfL Wolfsburg. Waren auf jeden Fall gut im Spiel drin, denke ich mal. Was man da so gesehen hat. Ja, wie wollen wir weitermachen? Machen wir mit dem Sonntag weiter. Waren ja 3 Spiele, die da auf dem Programm standen. Ja, ihr hattet es beide mehr oder weniger ja schon vorab getippt. Borussia Mönchengladbach gewinnt mehr als deutlich 5-2 gegen den FC Köln, wobei man da natürlich berücksichtigen muss, dass da, glaube ich, auch die gelb-rote Karte für Florian Kainz kurz vor der Halbzeit und auch der Doppelschlag kurz vor und nach der Halbzeit mit die spielentscheidenden Szenen bei dem Spiel waren, oder?
Absolut.
Ja, absolut. Absolut.
Ja, bitte.
Ja, ich glaube, man... Sorry, Fabi. Nein, ich nur kurz. Also ich glaube, man hat immer Gladbach wirklich angemerkt, dass sie was wieder gut zu machen hatten. Nicht nur das Spiel gegen Bremen davor, die Woche war ja nicht so gut. Auch die letzten Auftritte im Derby letzte Saison. Und das hat man richtig gemerkt und richtig angesprochen. Der Platzverweis war spielentscheidend und der Doppelpack-Schlag dann der Gladbacher auch. Und von daher, ja, verdienter Sieg. Der Gladbacher und mit 10 Mann hatte Köln dann auch wirklich nicht mehr viel entgegenzusetzen.
Ja, also ich finde es auch schade, dass man es irgendwie so zusammenfassen muss, aber es waren nun mal die 2 Knackpunkte, also einmal die rote Karte und eben auch dieser Doppelschlag. Trotz alledem, ich glaube, muss man hervorheben, dass es eine Gladbacher Mannschaft ist, die man so die letzten 12 Monate eigentlich auch nicht gesehen hat und da Daniel Farke wirklich auch eine Entwicklung genommen hat. Und letzte Woche in Ausrutscher, trotzdem hat man gemerkt, dass die Jungs heiß sind und von daher mehr als verdient natürlich der 5-2 zu Sieg. Und wie gesagt, ich finde es nur ein bisschen schade, dass man es letztendlich, wenn man es analysiert, reduzieren muss oder automatisch reduziert auf die 2 Gegebenheiten, rote Karte, Doppelschlag. Ist ein bisschen schade, weil ich glaube, an sich wären die Gladbacher an dem Sonntag auch sehr wahrscheinlich meines Erachtens als Sieger vom Platz gegangen. Aber so ist es ein deutliches Ergebnis, was den Gladbachern auf jeden Fall richtig, richtig gut tun wird.
Aber so wie der FC aufgetreten ist, gerade in der zweiten Halbzeit, erste Halbzeit ja soweit noch ganz gut auspressten, früh Gladbach hat ziemliche Probleme im Spielaufbau auch, war dann schon ein bisschen, zollt man da ein bisschen Tribut, glaube ich, auch der Doppelbelastung. Ne? Jetzt unter der Woche die Niederlage gegen Belgrad. 7 Wechsel zum Spiel gegen Belgrad tut da natürlich auch seinen Teil zu bei. Ne? Ich denke, gerade in der zweiten Halbzeit nach dem 3-1 FC nicht mehr in die Zweikämpfe gekommen, nur hinterhergelaufen. Natürlich kam da das der Ballbesitzfußball von Borussia Mönchengladbach auch noch mit hinzu, die es natürlich die Saison richtig gut drauf haben, schön den FC laufen lassen. warten wir mal ab, inwieweit da die Reaktion dann am kommenden Wochenende kommt vom FC dann zu Hause gegen den FC Augsburg. Wie Tore gefallen sind, waren natürlich die beiden Elfmeter, beide ziemlich unglücklich. Ne? Einmal das Foulspiel von Jonas Hofmann gegen Florian Kainz, sieht ihn da im Rücken nicht und trifft ihn dann. Elfmeter, die man geben muss, und Fabi, ich weiß ja nicht, wie du da die gelb-rote Karte von Florian Kainz siehst, mehr als dämlich eigentlich, wie er da hoch zum Kopfball geht und da den Ellenbogen ausfährt, oder hat man eigentlich keinen Grund für?
Nicht ja, wirklich, aber so trotzdem muss man auch sagen, hier konsequent vom Schiedsrichter entschieden, es war eine gelbe Karte, daher auch gelb-rot.
Ja, wir verlegen Elfmeter, Benze Baini, seinen sechsten in der Bundesliga, sicher verwandelt. Ja, Lars Stindl direkt mit dem, ja, quasi mit dem Knockout für den FC in der 47. schönen Distanzschuss. Ja, dann in der zweiten Halbzeit dann zwei schön rausgespielte Tore nochmal von Benze Baini und Thuram. In der Nachspielzeit zwischenzeitlich 4-2 durch Jose Basic. War dann nur noch Ergebniskosmetik dann für den FC. Ja, und dann kommen wir zum SC Freiburg, der ja auch momentan so das Glück auf seiner Seite hat, und die Hertha mal wieder unentschieden, belohnt sich mal wieder nicht für einen wirklich couragierten Auftritt, sah lange Zeit wie der sichere Sieger aus, deutete eigentlich nichts darauf hin, dass der SC da in der letzten Viertelstunde nochmal wirklich gefährlich wird, aber ja, wie es dann so häufig kommt, war es dann ein Torwartfehler, der dem SC dann noch den Punkt in Berlin beschert.
Ja, ich glaube, man hat den Freiburgern angemerkt, dass auch sie die Doppelbelastung im Moment haben. Dann gehst du trotzdem 1-0 in Berlin in Führung, aber ich muss wirklich sagen, Hertha hat es, ja, ist kein Vergleich zur letzten Saison, wirklich auch Moral und bewiesen und Qualität gezeigt, das Spiel gedreht, ja, und dann machst du dir ein sehr, sehr gutes Heimspiel eben durch den Torwart Patzer kaputt, aber man muss auch sagen, klar, das war ein Torwartfehler, aber ich glaube, Christensen spielt im Moment eine sehr gute Saison und sowas kann natürlich immer passieren. Und ja, Freiburg hat das Spielglück auf der Seite, wobei du dann natürlich auch sagen musst, du musst es irgendwie auch erzwingen, und das gelingt den Freiburgern im Moment sehr, sehr gut.
Ja, das stimmt. Ja, der SC schickte das 6. Mal in Folge die gleiche Elf ins Spiel. Hat man, glaube ich, Fabi, wenn man so die anderen Teams sich anschaut, auch Seltenheit. Aber spricht, glaube ich, auch für die Eingespieltheit der Elf. Das klappt momentan alles wirklich gut. Die Rollenspieler machen auch ihren Dienst, wenn sie reinkommen. Und ja, unter der Woche auch ein wirklich starker Auftritt gegen Nord, wo der SC ja auch verdient mit 2-0 gewonnen hat. Ja, Christian Streich saß am Wochenende nicht auf der Bank, wurde da vertreten durch einen Co-Trainer. Ja, und der SC immer noch so das Team der Stunde. Jetzt 10 Pflichtspiele am Stück ungeschlagen. Können mit einem Punkt in Berlin, den nimmt man dann mit und ja, Mund abputzen und kann man gut mit leben letztendlich nach dem Spielverlauf. Nicht verloren, keine Punkte liegen lassen.
Ja. Ja, was soll ich sagen zu meinen Freiburgern? Ehrlicherweise ein bisschen durchwachsen.
Ich hab gedacht, zu deiner Hertha.
Meinen Freiburgern. Ein bisschen durchwachsene Gefühle habe ich schon, weil ich glaube, jetzt am Sonntag, das war eigentlich eher tendenziell, würde ich sagen, ein schwächerer Auftritt, den wir diese Saison von ihnen gesehen haben. Ich meine, klar, am Ende des Tages, so wie Sören sagt, musst du dir manchmal das Glück erzwingen, trotz alledem die Form der letzten 1-2 Wochen. Ja, also wie gesagt, ich bin gespannt, wie die Doppelbelastung sich letztendlich auch ausschlägt auf die Leistungen in den nächsten Wochen, weil ich glaube, es werden harte Wochen. Vor allem, glaube ich, auch bis zur WM mit durchgehend englischen Wochen. Ich bin gespannt, wie sie das verkraften können, weil ich drücke natürlich beide Daumen den Freiburgern. Jetzt am Sonntag wird es die nächste Standortbestimmung geben beim Spiel in München. Und dann, denke ich, wird man mehr sehen, in welche Richtung die Reise geht für die Freiburger.
Ja. Es ist ja die letzten Jahre immer unangenehmer Gegner für die Bayern gewesen, aber pünktlich jetzt so zum Beginn der 6 englischen Wochen am Stück auch schön Lukas Höhler am Wochenende eingewechselt, 4 Minuten Spielzeit bekommen, so was der in der Lage ist, haben wir, glaube ich, in der letzten Saison das ein oder andere Mal oft genug gesehen, und der wird dann wahrscheinlich auch Michael Gregoritsch das ein oder andere Mal ein bisschen entlasten können. Also ich denke, was die Breite im Kader angeht, das SC Freiburg, haben sie ja diese Saison schon einiges getan. Ne? Also schauen wir mal, wie es da beim SC dann weitergeht. Ja, und dann passend zur Breaking News, der VfB Stuttgart verlor sein Heimspiel am Wochenende 0-1 gegen Union Berlin, fing sich da das 26. Tor zu Hause mal wieder als trauriger Negativrekord mit Rot-Weiß Essen. Ja, und Materazzo wurde gefeuert. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nach dem Auftritt, gerade in der ersten Halbzeit, wo der VfB ja wirklich die deutlich aktivere und bessere Mannschaft war, hätte da schon 2-3-0 führen können, müssen, würde ich sogar eher sagen. Zieht er die Notbremse und feuert einen Trainer. Für euch die richtige Entscheidung? Oder ja, hätte man da auch noch ein Spiel?
Ja, ich glaube schon, dass man dieses Spiel gegen Bochum jetzt noch hätte abwarten sollen, weil diese Niederlage jetzt gegen Union Berlin war im Prinzip, klar, es gibt keine verdiente bzw. unverdiente Niederlage, aber war schon unverdient, weil der VfB ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht hat. Man hat nicht gesehen, dass die Mannschaft gegen den Trainer gespielt hat. Auch von der Art und Weise, wie Pellegrino Materazzo an der Seitenlinie stand. Also er wollte auch dieses Spiel unbedingt gewinnen. Also es sind halt die Mechanismen im Fußball. Man will sicherlich jetzt nochmal so einen Reizpunkt setzen vor diesem 6-Punkte-Spiel gegen Bochum. Aber für mich Pellegrino Materazzo für den VfB eigentlich der richtige Trainer. Ich glaube, Sven Mislintat hat auch lange zu ihm gehalten. Aber wahrscheinlich war jetzt auch der Druck vom Vorstand von Alexander Werle ein bisschen größer. Es ist wirklich traurig, weil der VfB ein sehr, sehr gutes Spiel gegen Union Berlin gemacht hat. Ich fand, diese Saison sowieso nicht so viele schlechte Spiele abgeliefert hatten, nur sie haben das nicht belohnt. Ja, und dann ist der Trainer natürlich mal wieder schuld.
Du hast gerade angesprochen, nicht viele schlechte Spiele. Ich hatte mir auch mal die Spiele rausgesucht. Nimm mal 3-4 Punkte mehr beim VfB, dann sind sie 13. Dann sagt keiner was. Jetzt mit den 5 Unentschieden stehst du natürlich jedes Mal ziemlich bescheiden da. Da ist halt das 2-2 gegen Bremen, wo in der 95. Minute das Tor kriegst. Dann Freiburg und Wolfsburg bekommst du kurz vor Schluss die Tore, wo mit 0 Punkten dastehst. Ne? Und dann hast du die guten Auftritte gegen die Bayern und gegen RB. Also es waren alles definitiv keine schlechten Auftritte. Und du hast auch gesagt, die Mannschaft ist intakt, hat nicht gegen den Trainer gespielt. Materazzo hat ja auch gesagt, ist eine super Truppe, klasse Spieler mit drin. Also da stimmt es eigentlich, also was man so als Außenstehender mitbekommt. Ja, und so ist dann das 100. Pflichtspiel für Materazzo. Ja, sein letztes, Fabi.
Ja, es war vor allem auch ein schwacher Auftritt der Unioner. Ich glaube, das kann man definitiv so sagen. Am Ende des Tages für Union munter putzen, 3 Punkte weitermachen. Und für den VfB tut es mir halt wirklich leid.
Tabellenführung verteidigt.
Ausgebaut sogar.
Ausgebaut.
Ja, für den VfB tut es mir halt einfach leid, weil sie sich ein wiederholtes Mal eben auch nicht für die Leistung belohnen konnten. Und es gibt eigentlich nicht viel mehr Worte darüber zu verlieren, nur die Hoffnung, dass es mit dem neuen Trainer, zumindest von der Ergebnisseite her, ein bisschen positiver läuft, die nächsten Spiele, zumindest bis zur WM.
Ja, und das wird sich dann am kommenden Wochenende gegen den VfL Bochum dann zeigen. Ist dann immer undankbar, ein Trainerwechsel dann, ne?
Ja, für den VfL auf jeden Fall. Ich glaube, da weiß man jetzt nicht, was auf einen zukommt. Bin jetzt auch mal gespannt, wie der VfB da sich aufstellt, ob bis zum Wochenende wirklich ein neuer Trainer kommt. Wird spannend sein.
Wird vor allem spannend sein, wer da dann das Ruder dann übernehmen wird. Ne? Also einen Namen habe ich jetzt noch nicht wirklich gelesen. Ich weiß nicht, ob ihr da irgendwas gehört habt bisher.
Ja, Tedesco, Hütter sollen Kandidaten sein, aber muss man abwarten.
Okay. Ja, dann haben wir den Spieltag ja auch schon wieder gut rumbekommen. Und bevor wir den Fabi jetzt gleich entlassen, ich glaube, er ist zu Hause angekommen, hat man, glaube ich, gerade gehört. Fabi, Gewinner des Spiels.
Union Berlin.
Oh.
Weil Tabellentür.
Profiteur von allen.
Absolut. Das ist was eine vermeintliche Spitzenmannschaft eigentlich auch machen sollte. Die Patzer der Konkurrenz ausnutzen, die Tabellenführung ausgebaut auf 4 Punkte. Von daher Union Berlin.
Okay.
Für mich Rami Benzebaini. Ich schließe mich den Worten von Daniel Farke an, einer der komplettesten Linksverteidiger, die es in der Bundesliga gibt.
Ja, das Benzebaini hätte ich auch genommen, aber nicht mit in der Aussage von Farke, sondern eher, nachdem er letztes Wochenende viel Kritik abgekriegt hat, wirklich der absolute Unglücksrabe. Mit 2-3 unglücklichen Szenen war, hat er sich jetzt am Wochenende mit einer starken Leistung zurückgemeldet. Ja, wäre es auch Benzemaini gewesen. So, ich glaube, an unserer Kreativität, was das angeht, müssen wir in den nächsten Wochen dann auch mal ein bisschen arbeiten. Jetzt unter der Woche steht dann die Champions League und der Europapokal wieder im Mittelpunkt und ja, nächstes Wochenende am 10. Spieltag mit den Topspielen. Und dann hören wir uns dann, können wir ja schon vorher sagen, dann am kommenden Dienstag nehmen wir dann, glaube ich, dann zusammen auf. Ne? Ja. Dann wieder in gewohnter Runde, dann bin ich auch wieder zu Hause aus dem Urlaub. Und jetzt an alle schon mal, wir bitten zu entschuldigen, die Tonqualität ist momentan in den letzten beiden Folgen ein bisschen, ja, was die Qualität angeht, nicht so gut. Aber das wird ab nächste Woche dann, denke ich mal, auch wieder bergauf gehen. In diesem Sinne, Jungs,
einen schönen Urlaub.
Montag noch. Ja, danke schön. Dankeschön. Und ja, wir hören uns dann nächste Woche wieder.
Servus.
Bis dahin mal. Ciao, ciao.
Das war Anpfiff 15:30, euer Fußballpodcast mit Tobi, Fabi und Sören. Bis zum nächsten Mal.